Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Alina Pinkfoss und ich darf heute gemeinsam mit meinem Kollegen Jan-Erik Krüger durch diese Sendung führen.
Hallo auch von mir. Heute ist unser großes Thema der Sendung Stadtgeschichten. Zwischen kulturellem Erbe und dunkler Vergangenheit. Denn jede Stadt hat sie. Ob klein, ob groß, ob jung oder alt, manchmal versteckt, manchmal protzig. Historische Spuren im Stadtbild findet man überall. Nicht nur Denkmäler, auch zum Beispiel Straßennamen sind oft Relikte aus vergangenen Zeiten, was nicht immer unproblematisch ist.
Genau, und damit wollen wir uns heute genauer beschäftigen. Es wird unter anderem um den Denkmalschutz in Hamburg gehen, aber auch um nachhaltiges Bauen. Wir werden ein bisschen über Geschichte reden, ja, aber keine Sorge, ich verspreche euch, die Themen sind interessant und auch vor allem relevant, auch in der heutigen Zeit noch.
Unsere Sendung ist im Rahmen eines Radio-Workshops im Studiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg entstanden.
Aber jetzt erstmal genug geredet, wir starten mit unserem ersten Lied Booty Swing von Parov Stilla.
Willkommen zurück bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute soll es ja hier bei uns um das Thema städtisches Erbe gehen und da spielt natürlich auch der Denkmalschutz eine wichtige Rolle. Alina, du hast mit der Leiterin des Denkmalschutzamtes hier in Hamburg gesprochen.
Ja, genau. Also die Dame heißt Anna Joss, sie kommt ursprünglich aus der Schweiz und ist seit 2020 Leiterin des Denkmalschutzamtes hier in Hamburg. Sie hat mir unter anderem erzählt, welche Bereiche der Denkmalschutz denn eigentlich so umfasst.
Denkmalschutz heißt
Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, also die Geschichte kennenzulernen, zu untersuchen, ist überhaupt ein Gebäude oder eine Gartenanlage ein Denkmal, sie dann auch zu schützen, unter Schutz zu stellen und, wenn sie umgebaut werden, instand gesetzt werden, das zu begleiten. Oder auch, wenn Umbauten oder Neubauten in der Umgebung von Denkmälern gemacht werden, dass wir da einbezogen sind.
Weißt du, wie viele Denkmäler wir hier in Hamburg eigentlich haben?
Ja, also Frau Joss sagt, dass es ungefähr 12.300 Denkmäler hier in Hamburg gibt. Es kommt aber immer so ein bisschen drauf an. Also die Zahl kann variieren, je nachdem, wie man zählt. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt sagt, ja, wir haben hier eine Siedlung, das ist für uns ein Denkmal. Oder ob man sagt, ja, jeder einzelne Hauseingang von dieser Siedlung zählt als ein Denkmal. Was Frau Joss aber auch betont hat, ist die Vielfältigkeit hier in Hamburg, was die Denkmäler angeht.
Ja, es ist tatsächlich eine große Vielfalt an Denkmälern, die wir haben in Hamburg. Wir haben natürlich die berühmten, auch Welterbegebiete, Kontorhausviertel, also diese Bürogebäude aus der früheren Zeit und auch die Speicherstadt. Wir haben aber auch von Tankstellen über das Rathaus, Kirchen bis zu Bunker, die auch eine Geschichte erzählen, haben wir also eine große Vielfalt von Denkmälern. Man darf auch nicht vergessen, natürlich ländliche Bauten, wenn man jetzt in die Vier- und Marschlanden geht mit den schönen Hufnerhäusern. Also das ist ganz spannend.
Und wie wird entschieden, wann etwas ein Denkmal ist und wann nicht?
Also es ist immer so, nur dass es alt ist, das reicht leider noch nicht, aber das hat mir Anna Joss auch erzählt.
Das gibt verschiedene Bedeutungen, wo wir schauen, ob das ein Gebäude oder eben auch mal ein Garten erfüllt. Und das ist die geschichtliche Bedeutung, künstlerische, wissenschaftliche oder charakteristische Eigenheiten des Stadtbildes. Das sind so die Kriterien. Das mit dem Alter ist immer so eine Sache. Wir gucken uns zum Beispiel im Moment gerade Gebäude und Gärten aus der Zeit von 1975 bis 1995 an, zum Schauen, ob es dort auch wertvolle Gebäude hat, die spannend sind für die Geschichte Hamburgs und die wir gerne auch für die Zukunft erhalten wollen. Für dass ein Gebäude ein Denkmal werden kann, muss aber schon einiges passieren. Man muss ganz genau vor Ort gucken, also ist es noch so überliefert und da, wie es einmal gebaut wurde. Wir schauen uns Quellen an, Bauakten, auch Zeitschriften. Hat es vielleicht eine Auszeichnung gekriegt oder war schon früher von öffentlichem Interesse? Und erst dann treffen wir die Entscheidung.
Anna Joss sprach aber auch darüber, dass es gerade bei jüngeren Gebäuden schwierig ist, diese manchmal unter Denkmalschutz zu stellen.
Also es ist genau so, dass die Gebäude beispielsweise aus den 80er Jahren, aber auch schon aus den 90er Jahren jetzt oft das erste Mal groß umgebaut werden. Und da ist eigentlich der Moment, rechtzeitig zu sagen, es ist ein Denkmal und lassen Sie das uns gemeinsam machen. Wenn man noch nicht gestartet hat und die fertigen Pläne nicht auf dem Tisch liegen, da gibt es eigentlich gute Möglichkeiten, zusammen zu gucken. Und da stoßen wir eigentlich auch immer auf Verständnis und da helfen die Leute. Aber bei den jüngeren Denkmälern ist es wichtig, auch deren Geschichte nochmal ganz gut zu erzählen, Vermittlungsarbeit zu machen, sie genau anzuschauen, was ist denn eigentlich das Besondere aus dieser Zeit.
Denkmalschutz hat aber auch noch einen ganz großen anderen Vorteil, an den man am ersten Moment vielleicht nicht unbedingt denken würde.
Denkmalschutz ist Klimaschutz. Sich um das zu kümmern, was da ist, zu reparieren, zu erhalten, zu überlegen, wie kann man die Gebäude weiterentwickeln, weiterverwenden, etwas umbauen. Das ist eigentlich ganz eine wichtige Verbindung zwischen diesen beiden Themen, die für unsere Gegenwart und auch die Zukunft wichtig sind.
Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, gerade für unsere Generation. Hast du mal geschaut, ob es bei dir in der Nähe viele Denkmäler gibt?
Ja, also ich wohne hier in der Nähe vom Campus, an der Grenze Uhlenhorst-Hohenfelde und da haben wir tatsächlich relativ viele auch Wohngebäude, die unter Denkmalschutz fallen, zum Beispiel auch das direkt bei mir nebenan in der Armgardstraße. Das ist heute ein Hotel, ist ursprünglich gebaut worden im frühen 20. Jahrhundert, aber auch zum Beispiel aus den 50er Jahren, das Vereinshaus vom Kanuverein steht unter Denkmalschutz und naja, wir sitzen ja natürlich hier auch gerade in einem denkmalgeschützten Gebäude. Die Finkenau war früher eine Geburtsklinik über die Grenzen von Hamburg bekannt. Und ja, das ist auf jeden Fall total spannend. Wen das weiter interessiert, der kann mal beim Geoportal Hamburg nachschauen. Da gibt es so eine Karte, wo man zum Beispiel seinen eigenen Straßennamen eingeben kann. Und dann werden die Gebäude in der Umgebung rot eingefärbt, die unter Denkmalschutz stehen. Und da kann man sich auf jeden Fall mal informieren. Was es auch gibt, ist zum Beispiel der Podcast Denkmal im Wandern. Das hat das Denkmalschutzamt zusammen mit dem Denkmalverein produziert. Und da wird man auf eine Stadtführung durch Hamburg mitgenommen zu verschiedenen Denkmälern.
Na, dann hören wir uns den vielleicht nach Feierabend oder während eines netten Sonntagsspaziergangs mal an. Jetzt gibt's aber erstmal Musik auf die Ohren, und zwar Wir sind Helden mit Denkmal.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Das Thema unserer heutigen Sendung ist immer noch Stadtgeschichten. Und wir haben eben schon die Sichtweise von der Leiterin des Denkmalschutzamtes Anna Joss zum Thema Denkmalschutz gehört.
Unser Kollege Laurenz Gottstein befürwortet zwar die Arbeit des Denkmalschutzamtes sehr, macht sich aber trotzdem Sorgen um das Image der zuständigen Behörden. Ein Kommentar zum Thema, warum es so kompliziert ist mit dem Denkmalschutz.
Denkmalschutz nervt. Da steht idyllisch zwischen den Dünen ein Reetdachhaus. Die Besitzerin will den Dachboden ausbauen, um dort Wohnungen zu vermieten. Wohnungen, die Touristenorte dringend brauchen. Doch der Denkmalschutz sagt nein. In das Dach dürfen keine Öffnungen eingebaut werden. Neue Fenster sind also tabu. Anderes Beispiel. In der Fußgängerzone steht ein leeres Kaufhaus. In den 60er Jahren war es noch der Stolz der Innenstadt. Heute schreckt der graue Klotz nur noch ab. Die StadtplanerInnen wollen den Schandfleck beseitigen. Ein zeitgemäßer Neubau soll die Innenstadt attraktiver machen. Doch der Denkmalschutz sagt wieder nein. Ein letztes Beispiel. In Hamburg reißt das Bezirksamt höchstpersönlich den denkmalgeschützten Cityhof ab. Der Denkmalschutz sagt, Überraschung, okay. Es ist kompliziert. Wenn ein schönes Haus verfällt, fragen alle, wo ist der Denkmalschutz, wenn man ihn braucht? Manche HausbesitzerInnen wiederum würden ihn am liebsten abschaffen. Der Denkmalschutz hat das Image einer lästigen Behörde, die keiner versteht. Doch Denkmalschutz ist eine kulturelle Errungenschaft. Nicht nur, weil er die Identität unserer Städte und Dörfer erhält. Denkmalschutz ist auch Klimaschutz. Das Erhalten alter Häuser schützt die Umwelt, weil Neubauen so viel mehr Emissionen erzeugt. Und niemand hat etwas davon, wenn der Dachboden des Reetdachhauses ungenutzt bleibt. Deshalb muss der Denkmalschutz neu gedacht werden. Er muss flexibler werden. Wenn eine Hausbesitzerin kreative Ideen hat, sollten die Behörden das mit allen Mitteln unterstützen und eine Lösung finden. Plastikfenster gehen gar nicht, aber eine neue Gaube mit Reetdach und Holzfenstern zerstört kein Denkmal. Andersherum müssen wir alle mehr Verständnis für den Denkmalschutz entwickeln. Um das einmal klarzustellen. Die Behörden schützen Gebäude nicht aus Bösartigkeit. Und Denkmalschutz hat nichts mit schön oder hässlich zu tun. Es geht um Baugeschichte, Zeitgeist, besondere Techniken und in Zukunft auch um Klimaschutz. Um das zu vermitteln, müssen die Behörden auch selber mehr tun. Sie müssen in die sozialen Medien und erklären, warum ihr Job so wichtig ist. Warum bestimmte Häuser schützenswert sind, auch wenn sie vielleicht hässlich aussehen. Manche Denkmalschützerinnen gehen inzwischen voran und produzieren Podcasts, dramatische Kinospots und aufwendige Imagefilme. Diese Öffentlichkeit kann entscheidend sein. Kurz, der Denkmalschutz muss noch viel mehr nerven, aber charmant, mit guten Argumenten und offen für neue Ideen.
Ja, das war ein Kommentar von Laurenz Gottstein. Hier geht es jetzt passend weiter mit dem Lied Architektur in Deutschland von Bodo Wartke. Wir sind Alina Pinkfoss und Jan-Erik Kröger und ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
Ich finde ja, Deutschland entwickelt sich stetig zu einem Vorbild an Schönheit und Ästhetik. Man schaut zum Beispiel einmal nur auf unsere Nachkriegsarchitektur. Die ist so schön praktisch und so pragmatisch. Jeder Bau groß und grau und quadratisch. Der Sozialismus mag gescheitert sein. In die Architektur fließt der Heiter weiter ein. Wir nehmen nur als Baumaterial heute nicht mehr Asbest, sondern Glas, Beton und Stahl. Material, das bestens Wetter, Wind und Regen trotzt und leicht zu reinigen ist, falls mal einer gegenkotzt. Wir brauchen keine opulenten Häuser mehr wie früher mit Stuck und Ornamenten. Nein, ein Gebäude ist heute ideal, wenn es schön billig ist, beliebig und banal. Wozu raffinierte Gemäuer? Wer soll die bezahlen? Die sind doch viel zu teuer. Und selbst wenn mal ein Gebäude richtig Kohle kostet, dann sieht man es ihm überhaupt nicht an, denn unser Baustil ist so herzerfrischend sachlich, so schlicht und völlig frei von jeglichem altmodischen Schwachsinn wie Liebe zum Detail. Im Zweifelsfalle bauen wir statt einem farbenfrohen Haus immer noch einen Plattenbau im satten Grau, Wattenaugenschmaus. Aus diesem Grunde sieht es heute in Deutschland so schön karg aus. Alles voll mit Häusern, die aussehen wie ein Parkhaus oder wie ein Baumarkt, daher auch der Name Bauhaus. Mit einem Unterschied, ein Baumarkt sieht nicht ganz so grau aus. Aussehen ist ja schließlich auch nicht das, worum es geht. Es geht in Deutschland lediglich um Funktionalität. Wenn zum Beispiel einer, der sich umzubringen droht, von so einem Hochhaus runterspringt, ist er auch wirklich tot. Und weil wir uns an unseren geilen Klötzen so ergötzen, werden wir nicht müde, überall neue hinzusetzen. Dabei achten wir natürlich darauf, dass davon möglichst keiner in die Umgebung passt. Wie etwa unsere Shoppingcenter. Ach, sind die nicht schön? Und wie praktisch, dass sie faktisch alle gleich aussehen. So werden wir da drin viel schneller fündig, wenn wir mal in ein Spezialgeschäft wollen wie H&M oder Bürogebäude. Mit großer Freude bauen wir dauernd neue klobige Bürogebäude. Es gibt ja auch im Grunde nichts, was wir in Deutschland dringender benötigen als das. Nehmt euch ein Beispiel an unseren Architekten. Vor ihren keck ausgeheckten Objekten werden wir mit offenem Mund auch noch in 100 Jahren stehen und verwundert sagen: Oh mein Gott, wie schön, wunderschön.
Das war Bodo Wattke mit Architektur in Deutschland. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle und das große Thema heute bei uns ist städtisches Erbe in Hamburg. Wir haben es eben schon von der Leiterin des Denkmalschutzamtes Anna Joss gehört und auch im Kommentar von Laurenz, Denkmalschutz bedeutet Klimaschutz.
Genau, leider kennt man unsere Hansestadt aber auch unter dem Titel Freie und Abrissstadt Hamburg. Im Laufe der letzten Jahre mussten immer wieder historische Gebäude Platz für neue Häuser machen. Ein Ärgernis für den Denkmalschutz, aber auch für den Klimaschutz. Denn es gibt wohl kaum eine schlimmere Energieverschwendung, als Häuser abzureißen und neu zu bauen. Dazu ein Beitrag von Max Roloff.
Es wird gebohrt, gebaggert und gehämmert. Rund 30.000 Baustellen gibt es jedes Jahr in Hamburg. Die Hansestadt baut mehr als je zuvor. Neue Tunnel, Straßen, aber auch viele Wohn- und Hochhäuser. Nicht selten muss dafür ein Bau dem anderen weichen. Auch wenn das zulasten des Klimas geht. Denn wer abreißt und neu baut, verbraucht viel Energie, sogenannte graue Energie, erläutert Wolfgang Willkomm, Professor für Architektur an der HafenCity-Universität in Hamburg.
Als graue Energie würden wir jetzt insgesamt mengenmäßig das bezeichnen, was in allen unseren verbauten Materialien, also in allen Gebäuden drin steckt und mal mit CO2-Emissionen als Energieform hergestellt worden ist.
Die Herstellung von Zement verursacht beispielsweise etwa 8% des globalen CO2-Ausstoßes. Fast viermal so viel wie die Emissionen der internationalen Luftfahrt. Ein Großteil der Emissionen entsteht, wenn der Kalkstein im Ofen gebrannt wird. Und auch um die notwendige Hitze zu erzeugen, braucht es große Energiemengen. Trotzdem steht der Klimaschutz nicht unbedingt an erster Stelle, wenn es heißt abreißen oder sanieren.
Das ist so, weil es vordergründig und kurzfristig für die Eigentümer eines wertvollen innerstädtischen Grundstückes zum Beispiel interessanter erscheint, auf einem Grundstück, was sie für untergenutzt halten müssen, aus ökonomischen Gründen, doppelt so viel bauen zu können, wenn sie da erstmal was abreißen.
Eine Beobachtung, die auch der Baukulturexperte Marco Hosemann immer wieder macht. Mit dem Netzwerk Recht auf Stadt und dem Cityhof e.V. setzt er sich daher für viele Gebäude ein, die vor allem aus wirtschaftlichen Gründen abgerissen werden sollen. So wie die Gebäude des Cityhofs, aus dem auch der Verein hervorging. 2019 ließ die Stadt die vier grauen Hochhäuser in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs abreißen. Und das, obwohl die Gebäude denkmalgeschützt waren und es bereits Sanierungspläne gab. Deshalb fordert er auch,
dass wir eigentlich analog zum Denkmalschutz einen Umweltschutz in unserem Baugesetzbuch brauchen, der dann so funktioniert, dass bevor ein Gebäude abgerissen und durch ein neues ersetzt wird, muss man halt erstmal eine Ökobilanz durchführen, wo dann genau geguckt wird, was, sag ich mal, letztlich die ökologischere Variante ist.
Möglichkeiten, klimagerechter zu bauen, gibt es viele. Angefangen bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe wie Holz, Stroh, Hanf oder Flachsfaser bis hin zum Recycling alter Baumaterialien. Generell solle radikal auf alles verzichtet werden, was in großem Umfang CO2-Emissionen erzeuge, so Wolfgang Willkomm.
Das zweite ist der Betrieb oder die Nutzung dieser Gebäude. Da sollten wir durch intelligente Planung eine sehr, sehr lange Lebensdauer von Gebäuden durch Anpassbarkeit und robuste Konstruktionen, die langsam und in Würde altern können, erzeugen und dann natürlich mit wenig Energieeinsatz komfortable Raumklimaverhältnisse erzeugen und diesen Energieeinsatz mehr und mehr auf 100% regenerative Quellen erzeugen.
All das könnte helfen, das Klima und ganz nebenbei auch noch die architektonische Vielfalt der Stadt zu schützen. Es erfordert jedoch ein Umdenken, sowohl in der Politik als auch in der Bauindustrie. Die Instrumente und Konzepte für nachhaltiges und klimagerechtes Bauen sind jedenfalls da.
Max Roloff mit einem Beitrag über klimagerechtes Bauen und einen Aspekt, der beim Abriss von Gebäuden viel zu wenig beachtet wird, der grauen Energie.
Passend zum Thema geht's jetzt hier weiter mit Peter Fox und Alles neu.
Musik. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim Weißen Hai. Gewachs, gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles glänzt, so schön neu. Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir eine Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Klopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey, alles glänzt, so schön neu.
Micro Europa.
Micro Europa.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ihr habt gerade Alles neu von Peter Fox gehört und das Stichwort neu passt auch zu unserem nächsten Beitrag.
Ja, der Weg zu einer Neubenennung von Straßennamen oder öffentlichen Plätzen ist mit vielen bürokratischen Hindernissen gespickt. Ebenso steinig ist er, wenn man sich für den Abbau von Denkmälern oder anderen Monumenten einsetzen möchte. 1977 sah eine Studierendengruppe an der Universität Hamburg radikalen Aktivismus als einzigen Ausweg, um ihre Kritik an einer kontroversen Büste im Uni-Hauptgebäude zum Ausdruck zu bringen. Ole Jonathan Gömmel hat mit einem Zeitzeugen gesprochen.
Mai 1977. Eigentlich ist es ein ganz normaler Tag im Hamburger Frühsommer. Bei 12 Grad kämpft die Sonne gegen eine Wand grauer Wolken. Im Radio läuft der Nummer 1-Hit Ma Baker von Bonnie M. Musik. Bei einer Vollversammlung an der Universität Hamburg debattieren die Studenten am Nachmittag über den Umgang mit dem neuen Hochschulrahmengesetz. Ihre Ergebnisse möchten sie anschließend dem Unipräsidenten Peter Fischer-Appelt bei einem Go-In präsentieren. Der ist jedoch nicht in seinem Büro. Im Eingangsbereich der Universität sammeln sich rund 1000 unzufriedene Studierende. Vom Büro des Präsidenten wandert ihr Fokus auf eine Bronzeskulptur im selben Gebäude. Und so beginnt eine der legendärsten Protestaktionen der Uni-Geschichte, die die ganze Stadt auf das versäumte Aufarbeiten der eigenen Historie hinweisen sollte.
Im Eingangsbereich steht diese Bronzebüste von Melle. Und von Melle ist der Gründer eigentlich der Hamburger Uni gewesen. Die Hamburger Uni war zunächst so ein Kolonialinstitut und von Melle war einer der Vertreter dieser Gründer eben. Und wenn man so will, auch ein Kolonialist und war sozusagen der Protagonist dieser politischen Richtung.
Rainer Müller-Bodas war damals dabei. Der heute 72-Jährige stand als Mitglied der sozialistischen Studentengruppe SSG im Eingangsbereich. Mehr spontan als geplant entschied er sich mit seinen Mitstreitern, die Büste von Werner von Melle zu stehlen.
Als Fischer-Appelt dann nicht da war, kam man eigentlich spontan zu der Idee, diese Büste von dem von Melle, die schnappen wir uns und entführen die und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir dann damit machen, aber sozusagen als direkter Ausdruck des Protestes. Und dann klauten wir diese Büste. Das Ding wurde von dem Sockel gebrochen und dann, ich weiß gar nicht, wo die auf einmal herkamen, da waren so ein paar Bretter und dann wurde das Ding auf dieses Brett gesetzt. Es gibt auch noch Fotos davon, wie die dann mit so vier Leuten, so ähnlich, als würde man jemanden auf einer Bahre oder auf einer Trage befördern, wie das Ding dann aus der Uni befördert wurde.
Die Büste war nun im Besitz der Studierenden. Wie es weitergehen sollte, war jedoch erst einmal unklar.
An der Universität waren ja viele verschiedene studentische Gruppierungen. Da war die SSG, Sozialistische Studentengruppe, da war der SSB, Sozialistischer Studentenbund und vor allen Dingen als größte Gruppe der MSB, Studentenorganisation der DKP. Und diese beiden, SSB und MSB, die waren irgendwie so ein bisschen, ich würde heute sagen, die haben Schiss in der Hose gehabt, weil sie nicht wussten, was denn für Konsequenzen daraus erwachsen. Und die wollten die eigentlich wieder zurückgeben und wollten aber Lösegeld für diese Büste. Und die SSG hat gesagt, nö, wir machen Schmelzfest, wir schmelzen das Ding ein und verkaufen die Einzelteile dann und spenden das dann dem Befreiungskampf für Zimbabwe.
Zimbabwe hieß damals noch Rhodesien. Wie viele afrikanische Länder kämpfte es zu der Zeit um die Unabhängigkeit von Großbritannien. Sich für die Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte einzusetzen und dabei noch einen Unabhängigkeitskampf einer unterdrückten Nation zu unterstützen. Aus heutiger Sicht scheint das wie ein nobles Anliegen. Damals hagelte es für die Studierenden aus Presse und Politik jedoch starke Kritik.
Das hat einen enormen Sturm in der Presse hervorgerufen und Proteste hervorgerufen, wie man so einen barbarische Aktion starten würde. Das würde an Bilderstürmerei grenzen und der ehemalige Senatsdirektor hat auch gesagt, das sei ja Goebbels-Aktion. Also es wurde ziemlich scharf kritisiert. Aber das hat uns damals überhaupt nicht beeindruckt. Wir haben dann überlegt, wie kann man das eigentlich machen? Kann man das schmelzen? Das ging natürlich nicht. Also wir hatten keine Möglichkeiten dafür. Und dann haben wir das Ding zersägt oder zerschlagen und in Einzelteile. Ich habe auch noch so einen Teil davon. Und die wurden dann versteigert. Unter anderem kam für das Auge von Melle kam 1250 D-Mark heraus. Und die kleinen Teile wurden dann in einem sogenannten Schmelzfest, das fand auch an der Uni statt, in der Mensa, die wurden dann für 5 D-Mark verkauft. Und insgesamt kamen über 4500 D-Mark dabei raus, die dann dem Befreiungskampf, das heißt der ZANU damals in Zimbabwe, gespendet wurden.
Die Polizei beobachtete die Aktion, sie griff aber nicht ein. Dies führte in der Hamburger Bürgerschaft zu heftigen Diskussionen. Die Intention des Raubes rückte dabei jedoch immer mehr in den Hintergrund.
Die Universitätsleitung und die in meinen Augen bürgerliche Presse hat zu der Zeit ganz klar versucht, ausschließlich auf diesen Akt des Raubes zu fokussieren und überhaupt keinen Zusammenhang hergestellt zu der Figur oder zu der Person und zu dem Protagonisten von Melle, was er eigentlich verkörpert, nämlich einen Kolonialisten. Das hat aber fatalerweise auch nicht so richtig in der Studentenschaft stattgefunden. Es gab von Seiten der SSG mehrere interessante Berichte, in der genau auf diese historische Vergangenheit von Melle eingegangen wurde und sozusagen der Zusammenhang der Hamburger Uni als Kolonialinstitut und als Institut, das den Kolonialismus eigentlich unterstützen sollte, hingewiesen hat. Aber das hat sonst keine große Resonanz gefunden. Man kann sagen, das ist vielleicht auch ein Ausdruck von bestimmten Spontaneismus gewesen, den man auch nicht unbedingt jetzt verurteilen sollte. Das war einfach, also in meinen Augen war das eine gute Aktion. Und das war ja auch eine Aktion, die in der Tradition der Hamburger Studentenschaft stand. Wenn man 10 Jahre zurückblickt, ich glaube 68 war das, da stand ja draußen hinter dem Uni-Hauptgebäude auf der grünen Wiese ein Denkmal von Wissmann und noch einem anderen Kolonialisten. Und da haben damals auch die Studenten mit dem Seil dem Wissmann um den Hals gelegt und dann hat man die beiden vom Sockel geholt. Also das ist schon eine Tradition, die durchaus kritisch sich mit der Geschichte der Hamburger Uni auseinandergesetzt hat und da auch dann zu konkreten Handlungen geführt hat.
Heute steht ein Duplikat der Werner-von-Melle-Büste im Hauptgebäude der Uni Hamburg am Roten Baum. Ein Hinweis auf den Studentenprotest von damals ist nirgendwo zu finden. Ob sich die Universität hinter geschlossenen Türen mit ihrer Historie beschäftigt hat, ist unklar. Eine im September von Fink Hamburg gestellte Anfrage an die Pressestelle blieb bis heute unbeantwortet. Rainer Müller-Boders wundert das nicht.
Das passt in diese Gesellschaft und in diese Zeit, die sich keine oder wenig Gedanken darum macht, was es eigentlich mit der Geschichte, mit der kolonialistischen Geschichte Hamburgs zu tun hat. Man sieht das daran, dass ja im Zusammenhang mit der Raubkunst es die Museen sich beispielsweise unheimlich schwer tun, da eine klare Position zu beziehen und zu klaren Handlungen zu kommen, dass man diese geraubten Gegenstände zurückgibt. Das ist ja alles ein ganz klarer Ausdruck dieser menschenverachtenden Politik, die damals betrieben worden ist und dieser ausbeuterischen Politik, die betrieben worden ist. Und diese Art von Aufarbeitung, von politischer Aufarbeitung, die findet einfach überhaupt nicht statt.
Across
Das war Bonnie M. mit Ma Baker. Wir sind Jan-Erik Kröger und Alina Pinkfors heute für euch bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle mit unserer Sendung Stadtgeschichten zwischen kulturellem Erbe und dunkler Vergangenheit.
Unser Kollege Simon Uhl hat mit dem Historiker Julian zur Lage über den umstrittenen Kaufmann und Sklavenhändler Karl Schimmelmann gesprochen, dessen Name in Hamburg mehr als an nur einer Ecke auftaucht.
Fährt man mit den Bussen der Linie 11 oder 261 durch Hamburg, kommt man unweigerlich an der Haltestelle Schimmelmannstraße Mitte vorbei. Diese liegt an der gleichnamigen Straße, von der die Schimmelmannallee und der Schimmelmannstieg abgehen. Unweit der Straße findet sich auch das Schimmelmann-Mausoleum. 2006 wurde sogar eine Schimmelmann-Büste in Wandsbek aufgestellt. Das war dann aber wohl ein bisschen zu viel, denn die Bevölkerung begann dagegen zu demonstrieren. Die Begründung: Man wolle keine Büste eines Sklavenhändlers. Wie kann das nun aber sein? Drei Straßen zu Ehren eines Mannes, der Sklavenhändler gewesen sein soll? Darüber habe ich mit dem Historiker Julian zur Lage gesprochen. Er hat in dem Buch Hamburg, Tor zur kolonialen Welt über den dänischen Kaufmann geschrieben. Beginnen wir damit, wer Karl Schimmelmann eigentlich war. Geboren 1724, gestorben 1782, ist er einer der wenigen wirklich bekannten Kaufleute dieser Zeit. Anfangs war er einfacher Kaufmann, später dänischer Generalkommerzintendant, im Prinzip der Finanzminister. Zu dieser Zeit waren Schleswig und Holstein auch noch dänisch.
Das heißt, die Verbindung zu Hamburg war da sehr kurz. Er wurde dann in den immer mehr mit wichtigeren Aufgaben betraut, war dann offiziell Schatzmeister, was im Prinzip der Rolle des Finanzministers entspricht. Und in Kombination mit dieser Rolle hat er dann einerseits Manufakturen erworben und auch seit 1763 besaß er dann 4 Plantagen in der dänischen Karibik und zusätzlich in den Jahren an verschiedensten dänischen Kompanien, die im Kolonialwarenhandel und ganz konkret auch im Versklavungshandel aktiv waren, besaß er Anteile.
Interviewpartner bis da. Damit hatte er als Staatsmann Einfluss darauf, wie die dänische Karibik regiert wurde. Außerdem beschäftigte er zu dieser Zeit ungefähr 1000 Sklaven auf seiner Plantage. Man könnte jetzt meinen, die Straßen in Hamburg wurden im 18. Jahrhundert gebaut und heißen einfach seitdem so. Aber die Benennung ist viel neuer.
Das ist, finde ich, eine sehr interessante Entwicklung, weil man muss ja schon nochmal betonen, es sind 250 Jahre. Das ist nochmal ein ganz anderer Zeitraum verglichen jetzt mit der deutschen Kolonialgeschichte in Afrika beispielsweise. Und deswegen muss man da, finde ich, sagen, dass es eigentlich nicht sozusagen der historische Schimmelmann ist, sondern eher die Erinnerung an Schimmelmann, die weiterhin eine Bedeutung hat, die eben von bestimmten Akteuren in Hamburg über die Jahrhunderte, kann man sogar sagen, hochgehalten wurde. In vielen dieser Ehrungen wird seine Rolle als Kaufmann ja verklärt, seine Rolle als Kaufmann im Kolonialwarenhandel vor allem quasi beiseite gewischt, nur so als Randbemerkung angesehen und stattdessen seine lokale Bedeutung, also zum Beispiel eben für den Stadtteil Wandsbek, wurde ja bei diesem Denkmal viel deutlicher betont. Und dann fällt eben die koloniale Rolle raus oder wird, wie teilweise bei den Ausstellungen, so gewissermaßen als zeittypisch verklärt, Versklavungshandel mit Leibeigenschaft, nicht ganz gleichgesetzt, aber in eine sehr große Nähe gerückt, die da die Unterschiede verschwimmen lässt.
Alles in allem klingt das nicht nach einer heroischen Figur, der ich eine Straße widmen würde. Dazu nochmal Julian zur Lage.
Also letztendlich würde ich sagen, das ist keine geschichtswissenschaftliche, sondern eine politische Frage, wie Straßen benannt werden. Das heißt, als Historiker kann ich quasi nur den Hintergrund dazu liefern. Aber ich bin schon der Meinung, wenn eine Straße weiterhin nach einer historischen Person benannt wird, dann ist das quasi auch eine anhaltende Ehrung. Weil es ist auch gerade bei einer umstrittenen Person ein aktiver Beschluss quasi, das zu lassen und nicht zu ändern. Also keine Umbenennung durchzuführen, obwohl das immer so ein bisschen als wir machen ja gar nichts dargestellt wurde. Deswegen bin ich eigentlich da der Meinung, diese Straßen sollten umbenannt werden. Und es ist eigentlich genauso wie mit der Büste aus keinem gesellschaftlichen Grund wirklich nachvollziehbar, warum diese Straßen es unbedingt nach Schimmelmann heißen müssen.
Das Problem mit der Namensgebung von Straßen betrifft aber nicht nur die Kolonialzeit. Auch andere historische Abschnitte werfen bis heute ihre Schatten.
Ja, richtig. Ob Königsallee, Kurfürstendamm oder Mönckebergstraße, Straßennamen erlangen oft große Bekanntheit über die eigenen Stadtgrenzen hinaus. Über die NamensgeberInnen machen wir uns dabei selten Gedanken und manche StifterInnen sind längst in Vergessenheit geraten. Problematisch wird es, wenn die SpenderIn eine historisch zweifelhafte Persönlichkeit war. Zum Beispiel aus der Zeit des NS-Staates.
So hört es sich in der Schottmüllerstraße in Hamburg an. Benannt wurde sie ursprünglich nach Dr. Hugo Schottmüller, einem Internisten, Bakteriologen und Professor. Von 1919 an arbeitete er am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten trat er 1933 der NSDAP bei. Im November unterzeichnete er, wie 900 weitere deutsche Professoren, das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat. Sie alle hatten damit der Demokratie, der freien Meinungsäußerung und auch der Freiheit von Forschung und Wissenschaft abgeschworen.
Wissen Sie, nach wem die Straße hier ursprünglich mal benannt worden ist?
Nee, keine Ahnung.
Wissen Sie, nach wem diese Straße benannt worden ist?
Ja, das war ein Arzt, Schottmüller, soviel ich weiß. Ich wohne selbst in der Straße.
Ich habe mich auch nicht mit dem Herrn Schottmüller befasst, deswegen kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
2014 widmete die Stadt Hamburg die Straße um. Seitdem ist nicht mehr Hugo Schottmüller, sondern Oda Schottmüller die Spenderin ihres Namens. Sie war Bildhauerin und während des NS Mitglied der Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Die Nazis ermordeten Oda Schottmüller 1943 im Berliner Strafgefängnis Plötzensee. Der Fall Schottmüller ist kein Einzelfall. Noch immer finden sich in Deutschlands Städten Relikte dieser Art. 2015 schuf die Hamburger Landeszentrale für politische Bildung unter der Projektleitung von Rita Barke die Online-Datenbank Die Dabeigewesenen. Die Sozialhistorikerin promovierte an der Universität Hamburg. Für die Online-Topografie sammelte sie Kurzprofile von Menschen, die die NS-Diktatur stützten und sie möglich machten. Die aus öffentlichen Quellen recherchierten und eingepflegten Profile von TäterInnen und Dabeigewesenen leisten einen Beitrag für die weiter andauernde Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner Spuren im Hamburger Stadtbild. Etwa 100 Namen seien es, so Rita Barke, die unmittelbar zu den Täterinnen und Tätern zu rechnen und die auch heute noch sichtbar mit ihrem Namen im Stadtbild seien.
Das hat ja was mit der Definition zu tun. Mhm. Wann benennt man jemanden als Täter, wann benennt man jemanden als Dabeigewesenen? Es ist definitiv so, dass nach 1945 noch viele Straßen nach ehemaligen Mitgliedern der NSDAP und auch viele benannt worden sind und das bis zum Jahre 2002. Nun muss man natürlich sich jeden einzelnen Fall angucken, also die Aussage, man ist Mitglied der NSDAP gewesen, sagt ja noch nicht über den Grad der Beteiligung an diesem System oder des Mitmachens an diesem System aus. Es gibt ja welche, die in Anführungszeichen nur Mitglied der NSDAP waren, aber keine Funktion übernommen haben. Welche waren gar nicht Mitglied der NSDAP, waren aber kann man als Täter bezeichnen.
Wie kann es sein, dass noch nach 1945 Straßen benannt wurden nach solchen mindestens zweifelhaften Persönlichkeiten?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass einfach nicht darauf geachtet wurde. Wenn wir grundsätzlich uns ansehen, wie lange es gedauert hat oder auch noch immer andauert, die Aufarbeitung der NS-Geschichte. In den ersten Jahrzehnten ist das ja überhaupt gar nicht passiert. Warum sind wir, also meine Generation, dann auf die Straße gegangen und die Studentenbewegung und hat eben angeprangert, was da gewesen ist und hat Namen genannt. Und das ist ja erst ab den 70er Jahren durch die Studentenbewegung erfolgt und dann ab den 80er Jahren durch die Geschichtswerkstätten, die sich also Geschichte von unten, sich mit Geschichte von unten beschäftigt haben.
Die Mühlen der öffentlichen Anlaufstellen mahlen langsam. Diese Erfahrung hat Frau Barke gemacht. Bevor eine mögliche Umbenennung oder Umwidmung in die Tat umgesetzt wird, muss der Sachverhalt, wie es in der Amtssprache heißt, drei Ebenen passieren. Häufig ist eine Empfehlung der Bezirksversammlung Ausgangspunkt. Doch auch eine von der Kulturbehörde eingesetzte Kommission kann mit einer Empfehlung den Stein ins Rollen bringen. Rita Barke gehört dieser Kommission an.
Wenn aus der Bezirksversammlung die Empfehlung kommt, in unserem Bezirk befindet sich eine Straße, die hätten wir gerne umbenannt. Dann geht diese Empfehlung an das Staatsarchiv. Das Staatsarchiv prüft dann, ne, also auch die Empfehlung, wonach dann auch neu benannt werden soll. Das muss ja die Bezirksversammlung mitgeben. Und dann prüft das Staatsarchiv auch nochmal die Person, deren Name jetzt nicht mehr genannt werden soll. Und dann macht das Staatsarchiv wiederum eine Empfehlung an die Senatskommission für die Vergabe von Verkehrsflächen. Und die Senatskommission, das heißt, also, es ist tatsächlich Benennungen, Mitbenennungen und Umbenennungen von Verkehrsflächen sind ganz oben beim Senat angesetzt. Entscheidet dann letztendlich die Senatskommission darüber, ob diese Empfehlung von der Bezirksversammlung, ob man der folgt oder nicht folgt.
Häufig steht zudem bei jedem Fall die Frage im Raum, ist eine Umbenennung oder Umwidmung sinnvoll? Wird nicht gerade durch historisch belastete NamensgeberInnen die Erinnerung am Leben gehalten? Auch Rita Barke findet, dass nicht immer zwingend eine Umbenennung erforderlich sein muss. Dabei kann man heute auf digitale Unterstützung zurückgreifen.
Ja, also das wird Empfehlungen dieser Kommission auch geben, die sagt, bei bestimmten Straßennamen sind einfach Kontextualisierung und keine Umbenennung notwendig. Also das betrifft relativ viele Straßennamen, wo man auch das einfach mit Erläuterungsschildern kontextualisieren müsste. Mit diesem Thema haben sich auch viele andere Städte schon beschäftigt und sind sehr kreativ geworden. Und es gibt die unterschiedlichsten Formen auch von Erläuterungsschildern. Mit diesen neuen Medien kann man ja ganz viel auch machen. Also wichtig ist, dass nicht irgendwas sang- und klanglos verschwindet und nichts erläutert wird. Das halte ich für nicht gut, weil damit ist der Aufarbeitung der Geschichte nicht Folge geleistet. Das bringt ja nichts.
Das Kapitel des Nationalsozialismus ist ein Kapitel der deutschen Geschichte, das in deutschen Städten auch heute noch sichtbar wird. Die Frage ist, wie wir aus unserer heutigen Perspektive damit umgehen wollen. Für Rita Barke geht es darum, Relikte aus dieser Zeit sichtbar zu machen und zu reflektieren. Sie wird die Stadt weiter auf historisch belastete NamensgeberInnen aufmerksam machen und so die Erinnerungskultur am Leben halten.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together. Beton.
Schweres Thema. Beton. Beton. Schweres Thema. Beton. Beton. Schwarz sagen. Beton. Beton. Schwarz Thema. Beton. Beton.
Vielleicht lauft ihr jetzt bewusster durch die Stadt und schaut einmal, welche Spuren die Geschichte in eurer Nachbarschaft so hinterlassen hat. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Es hat großen Spaß gemacht, oder Jan-Erik?
Auf jeden Fall.
Super, und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören.
Für mehr Infos über Hamburg schaut gerne bei fink.hamburg vorbei. Das ist unser Online-Magazin, was wir normalerweise bespielen, wenn wir nicht gerade beim Campusradio der Uni Tübingen zu Gast sein dürfen. Denn genau diese Sendung entstand im Rahmen eines Radio-Workshops des Studiengangs Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mitgewirkt haben Ole Jonathan Gömmel, Laurenz Gottstein, Jan-Erik Kröger, Alina Pinkfoss, Max Roloff und Simon Uhl. Die Leitung hatte Ulrich Hegele, an den Reglern saßen Jannis Grieve und Oliver Völling. Und vom Mikrofon verabschieden sich
Alina Pinkfoss
und Jan-Erik Krüger. Bis bald.